Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Mayer. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Herzlich willkommen zum Geburtsgeschichten-Podcast. Das Intro spreche ich heute mit meinem Baby auf dem Schoß, der mir gerade das Mikrofon klauen möchte. Mein heutiger Gast ist Sabrina, die uns von ihren drei Geburten erzählt. Sabrina hatte zwei Kaiserschnitte und danach eine Hausgeburt, also eine HBA2C oder HBA2C, Home Birth After Two Cesareans. Und das ist ein brandaktuelles Thema. Wer Folge 171 gehört hat und mir auf den sozialen Medien folgt, der weiß, dass die Wiener Hausgeburtshebamme Margarete Wanner zurzeit vor Gericht steht. Und Margarete hat schon jahrelang immer die Hausgeburten nach Kaiserschnitt betreut. Und der Fall, wegen dem sie vor Gericht steht, da geht es auch um eine Hausgeburt nach Kaiserschnitt. Und ja, weil es einfach für uns HBAC-Frauen zurzeit nicht leicht ist, Hebammen zu finden und auch die Sabrina keine Hebamme finden konnte letztes Jahr, die sie bei der Hausgeburt nach zwei Kaiserschnitten begleiten wollte, hat sie sich für eine reisende Hebamme entschieden. Und was genau eine reisende Hebamme ist, werden wir in der Folge noch ein bisschen ausführlicher erklären. Jetzt erst einmal viel Freude mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen, Sabrina. Schön, dass du uns heute von drei Geburten erzählst.
Hallihallo, vielen Dank auch an dich, dass ich heute meine Geburtsgeschichten erzählen darf. Ich freue mich total und ja.
Sehr gespannt bin ich auch schon. Wir haben es schon zweimal versucht, glaube ich, deine Geschichten aufzunehmen und es hat immer nicht geklappt und heute ist endlich der Tag. Kannst du dich kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Wie sieht deine Familienkonstellation aus?
Sehr gerne. Ich bin die Sabrina, ich komme aus Oberösterreich, aus dem Mühlviertel und bin heuer 30 Jahre, letztes Jahr 30 Jahre alt geworden und ich bin super glücklich verheiratet und wir haben drei ganz liebenswerte Mädels als Töchter, genau.
Wie alt sind deine Töchter?
7, 4 und 6 Monate.
Genau. Bevor wir mit den Schwangerschaften und den Geburten deiner Töchter anfangen, was weißt du über deine eigene Geburt, wie du geboren worden bist?
Puh, gute Frage. Ich weiß, dass meine Mama sehr oft über ihre oder meine Geburt eher negativ erzählt hat. Sie hat keine so positiven Erinnerungen an diese Geburt. Es war eine typische Krankenhausgeburt und letzten Endes, also sie ist sehr lange, die Geburt hat sehr lange gedauert und letzten Endes wurde ich dann mit der Saugglocke geholt. Genau.
Okay. Du hattest zwei Kaiserschnitte und danach dann eine Hausgeburt. Das ist die erste Folge in diesem Podcast, wo wir eine Hausgeburt nach zwei Kaiserschnitten, beziehungsweise überhaupt, glaube ich, die erste, wo wir eine VBAC, also eine vaginale Geburt nach zwei Kaiserschnitten haben. Weil du viel zu erzählen hast, werden wir die ersten zwei Schwangerschaften ein bisschen schneller abhaken, um dann uns auf diese dritte Geburt zu konzentrieren. Aber kommen wir ganz zum Anfang. Als du das erste Mal schwanger geworden bist, du hast gerade schon gesagt, du bist jetzt 30, deine Tochter ist 7, das heißt, du warst auch noch recht jung, Anfang 20. War die Schwangerschaft geplant oder war das eine Überraschung?
Die Schwangerschaft war geplant. Wir haben uns auch total gefreut, aber ich habe mich einfach vom System leiten lassen. Genau, ich habe den Mutter-Kind-Pass bekommen und bin halt einfach so mitgegangen, ohne irgendwie Dinge zu hinterfragen oder ja, also ich habe einfach auch alle Untersuchungen machen lassen und war halt sehr in diesem System drinnen und es war damals total in Ordnung für mich, weil ich halt einfach noch nicht irgendwie mich mit Geburt, Schwangerschaft oder sonstigen Themen so eigentlich beschäftigt hätte oder so. Und ja, irgendwann, wo soll ich anfangen? Ja, genau. Ich habe in der Schwangerschaft sehr viel schlechte Dinge gegessen auch. Weil ja, ich mir einfach keine Gedanken dazu gemacht habe und ich habe da echt Nutella ich muss echt sagen, gefressen. Ich habe Nutella-Brote gegessen, ich habe so viel Zucker gegessen, mich sehr wenig gesund ernährt, fast kein Gemüse oder Obst und sehr viel McDonald's. Genau.
Ja, du schaust schon, man sieht es dir an, das war nicht wahrscheinlich eine so gute Idee. Was ist in der Schwangerschaft alles medizinisch passiert? Wie ging dann die Geburt los?
Genau, also es war dann an einem schönen Wintertag, kurz vor Weihnachten, so, dass ich auf einmal totale Oberbauchschmerzen hatte im rechten Oberbereich. Und ich habe es nicht mehr ausgehalten und wir sind dann einfach ins Krankenhaus gefahren. Es war circa eine Woche vor dem Geburtstermin. Und im Krankenhaus haben sie dann Blut abgenommen und das mal gecheckt und auch den Urin angeschaut. Und da ist dann rausgekommen, dass irgendwelche Werte nicht ganz in Ordnung waren. Und genau, sie haben mich aber dann wieder heimgeschickt, weil sie dachten, ja, ich soll mich daheim noch ein bisschen ausruhen und so. Und kurz darauf haben sie mich dann aber angerufen und gesagt, ich soll nochmal reinkommen zu einer weiteren Blutabnahme, weil sie in ihrem Labor diesen Wert, den sie brauchen, nicht checken konnten und somit in ein anderes Labor schicken mussten. Und genau, dann haben wir das zweite Mal Blut abgenommen und da ist dann eh rausgekommen, dass Werte gravierend falsch waren und nicht gepasst haben. Und sie haben mir dann gesagt, dass wir sofort einen Kaiserschnitt machen müssen. Und ich habe aber damals noch nicht gewusst, warum. Sie haben mir das auch nicht erklärt. Es hieß einfach nur sofort vorbereiten für den Kaiserschnitt. Ich habe total zum Heulen begonnen, weil halt für mich nie irgendwie ein Kaiserschnitt überhaupt in Frage kam. Also auch wenn ich mich nicht mit der Geburt an sich so wirklich beschäftigt hatte, war für mich klar, mein Kind wird natürlich zur Welt kommen. Und das war halt schon so ein extremer Schlag ins Gesicht und hat mich echt verletzt. Und ja, ich hatte auch große Angst davor natürlich. Und genau, ich wurde dann eben vor vollendete Tatsachen gestellt und es kam dann direkt zum Kaiserschnitt, ohne auch irgendwie noch eine Einleitung zu versuchen oder so.
Genau, und letztendlich bist du mit HELLP-Syndrom diagnostiziert worden. Wir hatten das schon gerade angekündigt. Es gibt einen Zusammenhang auch, also nicht als einziger Grund, aber auch ein Zusammenhang mit der Ernährung und dem HELLP-Syndrom. Damit hast du dich dann bestimmt später auseinandergesetzt. Magst du dazu was erzählen?
Ja, gerne. Ich habe erst eben nach dem Kaiserschnitt erfahren, dass ich HELLP hatte. Also das wurde mir erst später erzählt. Und auch da wurde mir erst bewusst, wie knapp die ganze Situation eigentlich war für mich und auch für die Kleine damals, weil die Werte echt schon extrem im Keller waren. Und ja, ich schätze mal, sie hatten mir das deshalb vor dem Kaiserschnitt gar nicht gesagt, weil sie nicht wollten, dass ich mir unnötige Sorgen mache. Genau. Und ja, ich habe dann natürlich sehr viel recherchiert und habe dann irgendwie immer wieder gelesen, logischerweise, dass Zucker, egal in welchem Lebensabschnitt, nicht gesund ist für unseren Körper. Und natürlich, wenn man dann schwanger ist und da noch ein zweites Lebewesen miternährt und da ein Baby aufwächst im Bauch, gerade dann ist es ja noch schlechter, diese Dinge zu konsumieren, weil es einfach alles eins zu eins eigentlich ins Baby auch reingeht und der Körper einfach dann auch viel zu wenig Kraft hat, das Baby gut zu versorgen und auch dann noch sich selbst gut zu versorgen. Genau. Und ja, für mich stand dann fest, ich muss an meiner Ernährung unbedingt was ändern, habe das dann auch gemacht und das war halt dann auch für mich der Beweis, dass es tatsächlich wahrscheinlich, also ich bin heute zu 100% davon überzeugt, dass das damals bei mir an der Ernährung lag, weil ich, wie gesagt, sehr viel schlechte Dinge gegessen habe und in der zweiten Schwangerschaft dann nicht mehr und da hat es dann auch kein Problem dahingehend gegeben. Genau.
Ja, super spannend. Danke, dass du das auch nochmal so geteilt hast. Kommen wir nochmal zu dem Kaiserschnitt zurück und den Momenten danach. Wie ging es dir nach diesem sehr unerwarteten Kaiserschnitt, emotional, aber auch körperlich. Also wie lange warst du noch im Krankenhaus? Gab es da noch Nachuntersuchungen von der Präeklampsie, dem HELLP-Syndrom?
Ich war, glaube ich, 10 Tage im Krankenhaus, weil sie mich einfach überwachen wollten und schauen wollten, ob ich mich auch gut erhole. Sie haben dann, ich glaube, in der ersten oder zweiten Nacht nach dem Kaiserschnitt habe ich mir mit dem Atmen sehr schwer getan und habe keine Luft bekommen. Sie haben dann Sauerstoffsättigung gemessen und haben gemerkt, dass die Sättigung halt nicht ganz im optimalen Bereich war. Daraufhin haben sie dann auch meine Lunge geröntgt und gesehen, dass ich auch da Wasser in der Lunge hatte. Und mein Herz haben sie dann auch geschallt und auch da gesehen, dass beim Herz etwas nicht so ganz rund läuft, und haben dann vorsichtig die Diagnose postpartale Herzinsuffizienz gestellt. Genau, und das war halt für mich einfach eine sehr schwere Zeit, weil da dann auch noch aufkam, dadurch ich Medikamente nehmen musste, um mein Herz wieder zu stärken bzw. zu unterstützen, damit es wieder heilen konnte, durfte ich nicht stillen, weil diese Medikamente halt in die Muttermilch übergingen, und bei solchen Dingen darf man halt dann einfach nicht stillen. Und das war für mich dann halt echt so wirklich ein Weltuntergang, weil die Bindung, ich habe gespürt, die Bindung zu der Kleinen war damals schon sehr schwach, einfach durch den Kaiserschnitt. Ich lag nach dem Kaiserschnitt 2 Stunden im Aufwachraum und konnte mein Baby gar nicht halten. Also das war dann erst so 2 bis 3 Stunden nach der Geburt eigentlich. Und irgendwie war ich dann auch so sehr mit mir selbst beschäftigt, auch psychisch gesehen und natürlich auch von den Schmerzen her, dass ich gar nicht offen für diese Bindung war halt auch. Und genau, und dann ging das ein bisschen bergauf, und dann nach 2 Tagen, wo sie diagnostiziert haben, dass ich eben diese Herzinsuffizienz hatte und nicht stillen durfte, war das halt nochmal so ein Dämpfer, jetzt darf ich mein Baby nicht mal mehr stillen, was halt gerade für die Bindung so gut war irgendwie. Und ja, ich war halt total am Boden zerstört, genau.
Wie lange hat es für dich so gedauert, bis du das Gefühl hattest, dir ging es wieder besser, dass du eine gute Bindung zu deinem Kind aufbauen konntest?
Ich kann da irgendwie gar keinen so richtigen Zeitpunkt nennen. Das habe ich irgendwie nicht mehr so im Kopf. Ich weiß nur, es hat schon eine Weile gedauert, dass ich die Kleine wirklich annehmen konnte und auch wirklich mich auf sie konzentrieren konnte, weil ich mit mir selber einfach so sehr zu kämpfen hatte, mit meiner Baustelle, unter Anführungszeichen, mit den Schmerzen eben vom Kaiserschnitt und auch mit dem Herz und ja, einfach die ganze Geburt eigentlich zu verarbeiten und so war halt auch extrem anstrengend. Und ja, das hat schon eine Weile gedauert, aber ich würde sagen, so nach 3, 4, 5 Monaten etwa hat das Ganze dann eigentlich einen guten Rhythmus gefunden und auch die Bindung zu der Kleinen wurde immer besser und besser dann, genau.
Wie lange hat es dann gedauert, bis du wieder schwanger geworden bist?
Also mir wurde ja nach der Geburt direkt gesagt, sie empfehlen mir, kein Baby mehr zu bekommen aufgrund des HELLP-Syndroms und aufgrund des Kaiserschnittes. Und ich wusste damals schon, ja, ganz bestimmt, also ich werde sicher noch ein Kind bekommen, ein Einzelkind kommt für mich nicht in Frage. Und ja, wir haben aber trotzdem eine Weile gewartet, einfach damit mein Körper Zeit hatte zu regenerieren, weil es halt nicht nur unter Anführungszeichen der Kaiserschnitt war, sondern trotzdem auch das HELLP-Syndrom und die Herzinsuffizienz. Und da war es mir wichtig, dass ich wirklich gekräftigt bin für eine weitere Schwangerschaft. Genau, und wir waren dann, ich glaube, circa als die erste ein bisschen über 2 Jahre alt war, haben wir dann das nochmal versucht und es hat gleich geklappt.
Wie hast du dich in dieser zweiten Schwangerschaft auf deine Geburt vorbereitet?
Also in der Schwangerschaft war natürlich die Ernährung ein großes Thema für mich. Ich habe zwischen den beiden Schwangerschaften eben, wie ich vorhin schon erwähnt habe, die Ernährung total umgestellt auch und mich damit beschäftigt. Und genau, habe dann echt sehr wenig Zucker gegessen, habe es nicht geschafft, ganz drauf zu verzichten, aber ich habe mich einfach total gesund ernährt. McDonald's war sowieso nicht mehr wirklich auf dem Speiseplan und auch nicht wirklich so selbstgemachtes Fastfood, sondern wirklich gesunde Dinge. Und genau.
Wie hast du dich auf die Geburt vorbereitet? Weil du hast ja bei der zweiten Geburt auch eine vaginale Geburt angestrebt. Was waren da deine Informationsquellen und auch die Dinge, die du dir vorgestellt hast für diese Geburt?
Danke für diese Frage. Ich habe vorhin den Faden ein bisschen verloren. Genau, ich habe mich eigentlich hauptsächlich mit Hypnobirthing beschäftigt. Wir haben da gemeinsam, mein Mann und ich, das Buch auch dazu gelesen. Und damals habe ich halt gedacht, das ist genug. Heute rückblickend weiß ich, dass das leider nicht genug war. Also es gibt noch so, so viel mehr, was man da machen kann, was die Vorbereitung auf Geburt und so weiter betrifft. Und ja, aber damals war es halt der Weg und es hat sich richtig angefühlt. Aber ich habe auch gemerkt, dass obwohl ich nach der ersten Geburt auch in psychologischer Behandlung war, um das Ganze aufzuarbeiten, doch sehr viel noch hochkam in der zweiten Schwangerschaft dann und auch immer wieder die Ängste in mir arbeiteten. Und ja, ich brauchte da immer irgendwie wieder Bestätigung von den Ärzten, dass alles passt von den Werten her und ja, dass da ja nicht irgendwie wieder etwas in Richtung Schwangerschaftsvergiftung oder so geht. Genau.
Das heißt, du bist dann bestimmt auch gerade zum Ende hin engmaschiger kontrolliert worden, aber die Werte waren ja alle gut. Wann ging dann die Geburt los?
Genau, also ich wurde engmaschig kontrolliert, das hat mir sehr gut getan, habe aber auch gemerkt, dass mich diese Krankenhausbesuche sehr getriggert haben und ich selbst dann immer unsicherer wurde eigentlich. Und daraufhin habe ich dann circa 3 Tage vor dem eigentlichen Geburtstermin fast schon regelrecht um eine Einleitung gebettelt und gesagt, bitte fangen wir an, weil ich halte es nicht mehr aus. Ich habe einfach so große Angst, weil dieser Zeitpunkt halt sehr ähnlich war damals zum ersten Baby, wo es halt dann alles schief ging. Und da war irgendwie ich war einfach psychisch gesehen nicht stark genug, da drüber zu stehen. Und das Trauma war halt sehr tief und durfte da dann auch nochmal hochkommen und gesehen werden. Und ja, somit wurde dann die Geburt eigentlich eingeleitet und ging gar nicht von selbst los, genau.
Okay, wie wurdest du eingeleitet?
Zuerst haben sie versucht, diesen Ballon zu legen. Der hat mir aber extreme Schmerzen bereitet. Also es waren halt Wehen da, aber nicht irgendwie wirksam oder was auch immer. Also ja, sie haben den dann kurze Zeit darauf auch wieder rausgenommen, weil die Schmerzen da einfach zu groß waren für mich, weil halt einfach noch gar nichts irgendwie geburtsreif war, ja. Und sie haben dann angefangen, mir Zäpfchen einzugeben, aber ich glaube nur die halbe Dosis, weil man ja da nach Kaiserschnitt etwas aufpassen soll. Habe mich übrigens, was Einleitungen betrifft, überhaupt nicht irgendwie beschäftigt, was das eigentlich bedeuten könnte im weiteren Geburtsverlauf. Und ja, genau, also so ging das dann irgendwann los. Und nach 2 Tagen Einleitung mit dem Zäpfchen ist dann schön langsam die Geburt gestartet mit leichten Wellen. Und das wurde dann auch immer regelmäßiger und immer mehr und mehr, und wir durften dann auch endlich mal ins Kreiszimmer übersiedeln.
Okay, wie bist du mit den Wehen umgegangen, mit den Geburtsschmerzen, und wie hast du dich auch emotional in dieser Geburt gefühlt?
Also die Schmerzen konnte ich dank Hypnobirthing echt gut veratmen. Also ich habe mich da ja echt über jede einzelne Welle gefreut. Ich habe jeden Schmerz dankend angenommen, weil ich das ja beim ersten Kind gar nicht erfahren durfte, wie sich sowas eigentlich anfühlt. Und ich habe immer gesagt, oh, ich freue mich auf jeden einzelnen Abschnitt der Geburt und auf jeden Schmerz. Ich werde das so dankend annehmen, und das habe ich auch gemacht. Also ich habe mich wirklich gefreut auf jeden Schmerz schon, weil ich es einfach so, ich war so dankbar dafür, das spüren zu dürfen. Genau.
Die Geburt ist ja dann aber wieder in einem Kaiserschnitt geendet. Wann kam der Kipppunkt?
Genau, also ich durfte dann eine Weile in die Badewanne, da war alles noch super, und irgendwann habe ich es nicht mehr ausgehalten und wir sind dann ins Bett, und da ist dann meine Fruchtblase geplatzt. Und es war so ein richtiges, also für mich war das wie wenn die Narbe gerissen wäre eigentlich. Also das Platzen der Fruchtblase hat mir echt total wehgetan. Und dann hat es schon langsam bei mir im Kopf angefangen, dass ich in meine Angstspirale reingeraten bin und ständig gesagt habe, meine Narbe, ist die gerissen? Und genau, und jedes Mal, wenn dann eine Welle kam, war halt ein Schmerz an der Narbe total zu spüren. Und ich habe halt gedacht, das ist die Narbe. Und dass die halt nicht halten wird und dass ich eine Ruptur erleiden werde. Und ja, ich habe mir dann die schlimmsten Sachen ausgemalt und hatte in dem Moment einfach niemand, auch nicht die Hebamme, weil die mir da nicht helfen konnte oder das auch nicht so gesehen hatte vielleicht, der mich da irgendwie runterholt oder wieder rausholt aus dieser Angstspirale. Und das Problem war halt, dass auch in den Wehenpausen dieser Schmerz an der Narbe trotzdem da war. Und das hat halt mich dann total verunsichert. Und ich habe dann um eine PDA gebeten und die wurde dann auch gelegt. Und auch die hat aber diesen Schmerz nicht weggebracht. Ja, also der Schmerz blieb einfach und die Angst somit auch. Genau. Und irgendwann habe ich dann selbst um den Kaiserschnitt gebettelt, weil ich das Gefühl hatte, da passt irgendwas nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, mich zerreißt von innen. Also wirklich dieses Gefühl nach Zerreißen war halt da und die Angst natürlich auch. Und ich habe dann selber gesagt, bitte mach meinen Kaiserschnitt. Ich kann mich noch erinnern, wie dann die Ärztin reinkam und sagte, schaut sie mich so an und sagt, aber Ihnen ist halt schon klar, nach einem zweiten Kaiserschnitt gibt es dann sicher keine natürliche Geburt mehr, gell? Und für mich war das dann in dem Moment halt, ich habe mir nur gedacht, was willst du jetzt eigentlich von mir so, mir in dieser Phase sowas zu sagen? Mir ist das gerade sowieso egal, ich habe das Gefühl, es passt was nicht, ich brauche diesen Kaiserschnitt jetzt und darum war das für mich in dem Moment sowieso kein Problem mehr. Genau.
Ja, aber gute Bedside Manners, also Manieren am Krankenbett sind was anderes. Wie hast du diesen Kaiserschnitt dann erlebt?
Ja, also dadurch alle vom Team da drin wussten, dass ich einen sehr traumatischen ersten Kaiserschnitt hatte, haben sie sich wirklich total die Mühe gegeben. Also ich habe auch immer gesagt, der Kaiserschnitt war in einer gewissen Hinsicht sehr heilsam auch. Ich durfte die Kleine sofort halten. Also sie haben sie mir gleich, nachdem sie sie rausgeholt haben, auf die Brust gelegt. Das war so ein heilsamer Moment, weil das halt bei der ersten nicht so war. Die haben sie damals rausgeholt und sofort auf den Tisch neben mir gelegt. Und ja, ich war einfach super dankbar, dass das so gelaufen ist. Und genau, das war eigentlich ein schöner Kaiserschnitt, würde ich mal sagen. Genau.
Das freut mich zu hören. Ich würde gerne kurz nochmal zu deiner Narbe zurückkommen. Hast du nach dem ersten Kaiserschnitt Narbenmobilisation gemacht oder irgendeine Art von Physiotherapie oder Osteopathie, irgendwas an der Narbe behandelt? Weil ich frage mich, also wir haben uns ja auch schon im Vorfeld drüber unterhalten, ich frage mich immer, ob vielleicht einfach sehr viel Spannung auf deiner Narbe drauf war, also dass auch das Gewebe drumherum quasi den Druck gespürt hat oder wie es zu diesem dollen Narbenschmerz kam, weil sie haben ja keine Ruptur und auch keine Dehiszenz, also keine leichte anfängliche Ruptur festgestellt beim Kaiserschnitt.
Genau, also sie haben dahingehend nichts festgestellt, aber sie haben gesagt, ja, die Narbe war an dieser Stelle schon sehr, sehr dünn. Und ich kann mich noch erinnern, nach dem ersten Kaiserschnitt hatte ich genau an derselben Stelle, die ich auch unter der zweiten Geburt spürte, so einen Schmerz und es wurde dann geschallt und da haben sie dann festgestellt, dass ein leichter Bluterguss da war halt. Und ich hatte das halt immer im Kopf, ja, auch während der zweiten Geburt habe ich gewusst, okay, genau an dieser Stelle, wo es jetzt wehtut, war halt auch ein Bluterguss, vielleicht passt da irgendwas nicht. Und das hat es mir halt dann wahrscheinlich selber nochmal erschwert, aus meiner Angst überhaupt rauszukommen, weil ich wusste, da war ja auch mal was und vielleicht hängt das mit dem zusammen. Ich habe die Narbe nicht physiotherapeutisch behandeln lassen oder osteopathisch. Ich habe aber selber sehr viel herumgezwirbelt. Also wirklich, sobald es emotional vor allem gegangen ist, weil ich merkte schon, dass auch emotional sehr, sehr viel an der Narbe hängt, nach wie vor und auch gehängt ist, da habe ich echt dann viel herum gezwickt und mit Wärme, Kälte gearbeitet und echt, ja, so viel ich halt selber konnte gemacht.
Ja, es ist spannend, wo du gerade über deine Narbe erzählst. Und ich glaube, vielleicht Frauen, die keinen Kaiserschnitt hatten oder vielleicht auch Frauen, die einen Kaiserschnitt hatten, die aber vielleicht manchmal nicht ganz so im Kontakt mit ihrem Körper sind, spüren das vielleicht nicht. Allein, dass du gerade über deine Narbe redest, fängt bei mir die Narbe an so ein bisschen zu prickeln.
Ja,
ich spür das gleich sofort bei mir im Körper auch. Okay, wie ging's dir dann nach dem Kaiserschnitt und nach dieser zweiten Geburt?
Ja, also ich war eigentlich grundsätzlich sehr zufrieden und die Bindung zu der Kleinen war sofort da, zum Glück. Also das war ja auch was mir damals so abgegangen ist und da war es halt sofort so, ach, es passt einfach. Ich durfte auch stillen. Das Lustige war, oder das, ja, ich nenne es halt lustig im Nachhinein, natürlich wurde auch mein Herz nach der Geburt wieder gecheckt, ob da ja eh alles in Ordnung ist und nicht irgendwie die Insuffizienz wieder auftritt. Hatte da auch in der Schwangerschaft einen Kardiologen, der das immer wieder gecheckt hatte. Und nach der Geburt eben, einen Tag danach, wurde das wieder geschallt und da stellte der Kardiologe dann fest, dass eine leichte Insuffizienz wieder da war. Und für mich war das so, scheiße, entschuldige, ich will unbedingt dieses Baby stillen und diese Insuffizienz ist nur da aufgrund dieses Geburtsstresses mit Einleitung und wieder Kaiserschnitt, weil es war ja trotzdem körperlich und auch emotional wieder ein Stress, ja. Es war nicht die Geburt, die ich mir erhofft oder gewünscht hatte, aber es hat trotzdem dann gepasst, ja. Aber schön war es ja auch, nicht so, wie es halt hätte sein können, ja. Und für mich stand fest, ich werde dieses Kind stillen. Ich habe dann zum Arzt gesagt, gib mir 2 Tage und du wirst sehen, das Herz wird wieder normal sein. Und er hat dann so gesagt, ja, schauen wir halt mal. Gut, in diesen 2 Tagen habe ich mir ständig eingeredet, mein Herz ist gesund, alles ist gut. Also ich habe wirklich mit Affirmationen gearbeitet damals. Und war total nervös vor dem zweiten Schall dann. Und der hat das Herz dann geschallt und hat gesagt, okay, also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, das Herz ist wirklich wieder normal. Du darfst gerne stillen. Und das war also der Moment, wo ich dachte, ja, okay, Gedanken versetzen bekanntlich Berge, oder?
Oder bringen das Herz zum Schlagen im richtigen...
Genau.
Nicht, was bei der Herzinsuffizienz bis zu langsam oder zu schnell geschlagen hat, aber... Super. Deine Reise ging ja dann trotzdem noch weiter mit dem Thema Geburten. Was ist passiert?
Ja, also wir haben halt immer so gesagt, ja, 2 Kinder passen gut. Ich wollte aber schon als jugendliches Mädchen immer so um die 3, 4 Kinder. Ich habe immer schon gewusst, ich werde mal so 3, 4 Kinder bekommen. Für mich war aber dieser Satz, den die Ärztin vor dem Kaiserschnitt zu mir gesagt hat, es wird keine natürliche Geburt mehr gehen nach 2 Kaiserschnitten, halt sehr tief eingebrannt, ja. Und ich habe mir gedacht, also es war halt schon immer so ein Bedürfnis, da eine natürliche Geburt zu erleben. Das Bedürfnis nach einem weiteren Kind war anfangs gar nicht da, ja. Und ich habe halt dann einfach mal gegoogelt, gibt es denn überhaupt die Möglichkeit, eine natürliche Geburt nach 2 Kaiserschnitten zu erleben? Und dann bin ich auf die Doulas gestoßen, habe mir gedacht, ja, das klingt spannend, das resoniert total mit mir und habe mich kurzfristigst dazu entschieden, das Training zur Doula zu machen und bin dann selbst Doula geworden. Und in diesem Training wurden mir eigentlich echt die Augen geöffnet. Also wir haben uns dann damals vorgestellt. Und ich habe halt gesagt, ja, ich habe 2 Kinder und hatte eben 2 Kaiserschnitte, aber würde halt voll gern noch eine natürliche Geburt erleben, weiß aber, dass das nicht geht. Und dann sagt eine andere Frau zu mir, ja, warum geht das nicht? Du kannst ja nach 2 Kaiserschnitten genauso natürlich gebären. Und das war dann so ein Wumm in meinem Kopf, so, ja, eigentlich stimmt das ja. Und das war halt so eine spannende Reise, dieses Training, weil ich da halt immer mehr mich auch damit beschäftigt hatte und allgemein sehr viel beschäftigt habe, auch mit dem System, mit unserem Geburtssystem, mit dem Krankenhaus und so weiter und bin dann halt einfach auf viele Sachen gestoßen und somit haben wir dann eigentlich, mein Mann und ich, entschieden, dass wir den Weg vielleicht noch einmal gehen und noch einmal ein Baby entstehen lassen. Genau.
Als du dann wieder schwanger warst, wie war das emotional für dich? Weil du hattest dann auf einmal dieses ganze Wissen um das System und wolltest Dinge auch anders machen. Du hattest schon die Erfahrungen aus 2 Schwangerschaften und Geburten. Wie war dann dein Weg letztlich zur Hausgeburt?
Ja, also ich habe mich total viel beschäftigt mit VBAC allgemein und bin dann auch immer mehr Richtung Hausgeburt gekommen, weil ich halt viele Bücher auch gelesen habe, unter anderem das Buch von Sarah Schmidt, Alleingeburt, oder von Ina May Gaskin ein paar Bücher, also auch ja ganz, ganz viele Dinge. Da wo es halt echt sehr um diese weibliche Urkraft auch geht und um dieses Vertrauen in den eigenen Körper, in die Fähigkeit, gebären zu können. Und das hat mich echt total gestärkt. Muss auch sagen, dass mir das Doula-Training total viel geholfen hat, auch dahingehend. Und ich viele Skills an die Hand bekommen habe, die ich dann auch bei mir selbst angewandt habe, mit Affirmationskarten, mit Mother Blessing, Bauch anmalen. Das sind halt alles so Rituale, bei denen halt echt viel Energie einfach fließen darf. Und ich habe halt da echt so meinen Glauben in diese Richtung entwickelt und meinen Glauben oder mein Vertrauen auch in das Leben wiedergefunden. Denn mein Urvertrauen war einfach irgendwie sehr, sehr klein. Und durch diese ganze Geschichte meiner 2 vorigen Geburten und durch das Doula-Training und dann durch die letzte Schwangerschaft habe ich echt ein extrem tiefes Vertrauen ins Leben gefunden. Genau. Ja.
Ursprünglich hattest du ja geplant, ins Krankenhaus zu gehen und hattest dort sogar auch einen Arzt gefunden, der gesagt hat, klar, vaginale Geburt nach 2 Kaiserschnitten machen wir. Aber dann kam innerhalb der Schwangerschaft dann doch der Wunsch zur Hausgeburt auf. Wie ist das zustande gekommen dann?
Ja, für mich war es halt immer sehr triggernd, zum Arzt zu gehen oder auch ins Krankenhaus für irgendwelche Untersuchungen zu gehen. Und ich habe da dann echt so gemerkt, am liebsten möchte ich auch aufgrund meines Wissens der Bücher, die ich gelesen habe und auch vom Doula-Training, dass halt Hausgeburten wunderschön sein können und dass die eigenen 4 Wände halt sich natürlich positiv auf den Geburtsverlauf auswirken können. Und ja, ich habe dann irgendwann mal geschaut, ob es möglich wäre, daheim zu gebären, weil nach 2 Kaiserschnitten eine Hebamme zu finden, ist halt nicht sehr einfach, sage ich mal, noch dazu mit der Vorgeschichte, die ich hatte. Und ja, ich habe mich dann irgendwann, vorher habe ich mir noch eine Freundin an die Hand genommen, die mich auch während der ganzen Schwangerschaft begleitet und unterstützt hat. Und gemeinsam haben wir uns dann auf die Suche nach einer Hebamme aufgemacht. Und da waren sehr viele Telefonate und sehr viele Absagen und Downs, sage ich mal, meinerseits dabei, wo ich dachte, ja, Hausgeburt kann ich eh vergessen, weil ich werde sowieso keine Hebamme finden.
Ja, dazu kann man sagen, du hast dein Kind im Sommer 2024 bekommen. Und was, glaube ich, also eine Hausgeburtshebamme in Österreich zu finden, die eine Hausgeburt nach Kaiserschnitt oder sogar nach 2 Kaiserschnitten begleitet, war, glaube ich, schon immer schwierig. Da gibt es einfach nicht so viele. Aber einfach noch, um den Kontext zu setzen, das Jahr vorher ist im Herbst ein Kind verstorben nach einer Hausgeburt nach Kaiserschnitt. Der Tod des Kindes hatte nichts mit der Hausgeburt zu tun, nichts mit dem Versagen der Hebamme. Da gab es andere Gründe. Die Plazenta war sehr, sehr klein von dem Kind. Trotzdem, die Geschichte war zu dem Zeitpunkt, als du nach einer Hebamme gesucht hast, noch gar nicht öffentlich bekannt, aber die Hebammen wussten das natürlich alle. Und ich glaube, dass einfach seit diesem Vorfall im Oktober 2023 es unglaublich schwierig geworden ist, für Frauen nach einem Kaiserschnitt eine Hausgeburtshebamme in Österreich zu finden, weil alle gerade darauf warten, was das Gericht sagt, ob das Gericht die Hebamme schuldig spricht oder freispricht. Und ich persönlich habe einfach auch Angst, dass Frauen nach Kaiserschnitt es immer schwerer haben werden, weil immer weniger Hebammen bereit sind, dieses in Anführungszeichen Risiko einzugehen, Frauen wie uns zu begleiten.
Ja, leider. Also ein Thema, das auch mich sehr beschäftigt. Wir können auch gerne den Namen nennen. Vielleicht bringt auch ihr, diese Hebamme, das etwas, wenn wir das auch gleich so dazu sagen, weil sie
natürlich, also das ist die Margarete Wanner. Ich habe jetzt schon immer in meinem Podcast ja auch davor drüber gesprochen und die Margarete, hätte sie gekonnt, wäre wahrscheinlich eine gewesen, die dich vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht wegen Help-Syndrom auch nicht.
Ich habe mit ihr telefoniert. Sie war eine der Hebammen, mit der ich telefoniert hatte. Ich habe damals noch nach einer Beleghebamme auch gesucht, habe dann eine gefunden, die am Telefon für mich aber nicht gepasst hatte einfach. Also es hat sich nicht richtig angefühlt, sie wirkte sehr ruppig. Und ich brauchte, mir war klar, ich brauche eine Hebamme, die sanft ist und wirklich gut auf meine Bedürfnisse eingehen kann. Und ich habe Margarete dann auch von dieser Hebamme erzählt und sie hat dann auch gesagt, ja, sie ist eine tolle Hebamme, aber so wie du sagst, sie kann auch etwas ruppiger sein und da soll ich einfach auf mein Gefühl horchen. Und ich habe sie halt dann auch gefragt, eben, ob sie mich begleiten würde, hatte damals aber noch nicht gewusst, dass da irgendwie was im Hintergrund schon läuft, ja, wegen dieser ganzen Geschichte. Und sie hat mir dann gesagt, es tut ihr total leid, sie würde mich wirklich gerne begleiten, aber sie kann momentan einfach nicht, genau. Und sie hat auch gesagt, es wird sehr schwer sein, da jetzt eine Hebamme zu finden. Und für mich war es halt der Grund, weil es halt sowieso schwer ist und nicht der Grund, weil da ja schon was läuft, was eigentlich noch nicht in der Öffentlichkeit ist, genau.
Genau, du bist dann letztendlich fündig geworden außerhalb Österreichs. Du hast eine reisende Hebamme gefunden. Vielleicht müssen wir das auch gleich erklären für diejenigen, die nicht wissen, was reisende Hebammen sind. Es gibt weltweit Hebammen, die bereit sind, außerhalb des Landes, in dem sie als Hebamme registriert sind, Geburten zu begleiten und halt dafür in andere Länder reisen, um Familien, Frauen wie dich zu begleiten. Muss man auch dazu sagen, ist natürlich rechtlich immer eine Grauzone, weil die Hebamme, die dich jetzt auch begleitet hat, hier in Österreich keine Versicherung hat und auch keine Beziehungen zu den Krankenhäusern und so weiter. Aber das war letztendlich ein Risiko, dessen du dir bewusst warst und dass du auch eingegangen bist und die Hebamme natürlich genauso. Wie kam der Kontakt zustande zu deiner Hebamme?
Meine Freundin, die mich auch eben in der Schwangerschaft begleitet hat, hatte zufällig diesen Kontakt parat und hat ihn mir dann geschickt und ich habe dann Kontakt aufgenommen zu der Hebamme und sie hat gesagt, boah, also sie würde mich echt total gerne begleiten, aber sie muss sich das noch überlegen, weil, wie du eben ja auch gerade gesagt hast, dass eine Grauzone ist, genau, und da nicht einfach leichtfertig eine Entscheidung getroffen werden kann. Und nach circa einer Woche hat sie sich dann gemeldet und hat mir gesagt, dass es für sie in Ordnung ist. Und ich habe Luftsprünge gemacht. Für mich war das so ein, ja, ich kann zu Hause gebären. Es war auch für mich übrigens nicht so, dass ich sagte, es muss unbedingt zu 100% das und das sein, sondern ich war im Vertrauen, dass es genauso kommt, wie es kommen soll, ja. Und natürlich wünschte ich mir, dass es eine Hausgeburt wurde, aber ich habe auch im Kopf gehabt, naja, wenn irgendwas nicht passt, dann gehe ich sofort ins Krankenhaus, weil ich einfach natürlich das Leben von mir und auch das des Babys nicht irgendwie aufs Spiel setzen wollte. Ja. Also da war durchaus nicht eine Leichtfertigkeit dahinter oder so, sondern wirklich ein Wissen, das ich mir aufgebaut habe und einfach auch trotzdem das tiefe Vertrauen in mich, in meine Fähigkeit und auch in Geburt allgemein, genau.
Ihr hattet einen Backup-Plan, der gut
gedacht
war.
Genau.
Genau. Das heißt, deine Hebamme hast du in der Schwangerschaft gar nicht persönlich kennengelernt, sondern ihr habt euch über Zoom ausgetauscht.
Ja.
Wann fing die Geburt dann an?
Ja, es war an einem Sonntag. Wir haben gerade gekocht zu Mittag und ich habe dann so gesagt, ja, irgendwie zieht es ein bisschen herum, aber das können halt auch Übungswehen sein. Und ich habe wirklich mit allen Dingen in der Schwangerschaft mich total gut vorbereitet und jede Angst irgendwo genommen und bearbeitet und ja auch wieder loslassen können. Nur dieses eine Vertrauen, das fiel mir echt schwer, dass ich darauf vertraue, dass es von alleine losgeht. Das habe ich ja in den anderen beiden Fällen nicht erlebt, dass die Geburt einfach losgeht. Und dieses Vertrauen fehlte mir. Ich konnte es halt einfach nicht fassen, dass das überhaupt passiert. Ja, es war so nicht greifbar für mich. Und ja, aber dann hat es halt immer wieder gezogen und es war auch relativ regelmäßig, aber halt nicht irgendwie jetzt voll schmerzhaft oder so, sondern einfach so ein regelschmerzartiges Herumgeziehe. Und ich habe das dann meiner Freundin gesagt. Ich hatte auch eine zweite Freundin, die mich unterstützen würde, eine meiner besten Freundinnen und die auch sehr geburtserfahren war. Und die habe ich dann auch mal kontaktiert und ihr gesagt, du, es könnte sein, ich glaube es aber nicht, aber es könnte, wart mal halt noch ein bisschen, bis ihr zu mir kommt, weil ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube eh nicht, dass es das jetzt schon ist. Und ja, dann ist halt der Nachmittag schön langsam vergangen. Ich war halt sehr aufgeregt, weil ich mich total freue, also in freudiger Aufregung und freudiger Erwartung. Und ja, wir haben halt den Nachmittag mit den Kindern verbracht und am Abend, es war eben ein Sommertag, sind wir dann rausgegangen. Es hat die Sonne gescheint, es war unglaublich schön draußen, es war warm. Wir haben auch Pferde selber und wir sind halt dann zu den Pferden rausgegangen und es war so ein richtig schöner Moment. Und ich habe halt gemerkt, ja, die Wellen kommen wirklich regelmäßig. Ich habe dann auch mal zum Tracken begonnen und gemerkt, ja, so alle 8 bis 10 Minuten immer wieder mal so eine angenehme Welle war halt schon spürbar. Und genau, und da habe ich dann gesagt, ja, ich habe es halt immer noch nicht glauben können. Ich habe immer noch nicht darauf vertrauen können, dass das jetzt der Start ist der Geburt. Aber meine zwei Freundinnen haben da schon gesagt, das klingt schon sehr wahrscheinlich. Also wir würden uns dann mal auf den Weg machen. Dazu muss ich sagen, dass beide halt einen längeren Anfahrtsweg hatten und so circa von 2,5 Stunden. Und wir haben gesagt, sie sollen dann circa so zwischen 20 und 21 Uhr einfach bei mir eintrudeln, weil bis dahin wird sich sicher noch nicht so viel getan haben. Genau.
Okay, das heißt, du hattest diese zwei guten Freundinnen, die selber beide schon Kinder geboren haben, die dich einfach unterstützt haben, was so schön ist. Ich denke immer, alle Frauen sollten ihre besten Freundinnen bei der Geburt dabei haben. Und du hattest ja auch die Hebamme, die ja auch einen etwas längeren Anfahrtsweg hatte, die einfach zu dem Zeitpunkt schon in der Nähe war, aber nicht direkt bei euch. Wann hast du die Hebamme kontaktiert und wann ist die dann auch dazu gestoßen?
Also ich habe auch die Hebamme da schon mit kontaktiert, immer wieder auch untertags und ihr gesagt, was so Stand der Dinge ist. Sie war zu diesem Zeitpunkt noch bei einer anderen Geburt und hat gesagt, sie würde jetzt mal so lange bleiben, bis es bei mir wirklich so richtig startet und müsste auch warten, bis eine andere Hebamme sie ablöst, weil das eine Geburtshausgeburt war, bei der sie noch war. Genau. Und ja, meine Doulas sind dann halt mal eingetrudelt, eben wie ich vorhin schon sagte, um circa 20 Uhr. Und wir haben es uns dann gemütlich gemacht, haben überlegt, was wir essen sollten. Ich habe halt das von zu Mittag noch gegessen und die anderen, inklusive meinem Mann, haben sich was von Chinesen bestellt und haben sich's gut gehen lassen mit einer Frühlingsrolle und ein bisschen Sushi. Und wir haben dann angefangen, Karten zu spielen. Und ja, es war einfach ein total schönes Feeling, so zu Hause zu sein und auf meinem Ball zu sitzen und mein Becken zu kreisen und nebenbei die Karten an der Hand zu haben und Musik zu hören. Und gesungen habe ich auch und ein bisschen getanzt. Also es war echt so wirklich wunderschön, so diese Phase, diese Eröffnungsphase, genau.
Wann hat die Geburt dann volle Fahrt aufgenommen?
Mein Vertrauen war immer noch nicht da, dass das wirklich jetzt der Start wäre, weil es ja auch oft so ist, dass es so anfängt und dann doch nochmal wieder Pause macht. Und ja, so war es dann nämlich auch bei mir. So um Mitternacht oder 1 Uhr in der Früh haben dann die Wellen nachgelassen und ich habe mir gedacht, na super, jetzt sind sie umsonst hergefahren, die Wellen lassen nach und die Geburt wird wieder pausieren und wahrscheinlich geht es dann morgen erst richtig los oder übermorgen. Und ja, also da hat mir echt das Vertrauen so gefehlt und irgendwie habe ich aber von Anfang an auch am Vortag intuitiv schon gewusst, dass es das ist, aber ich habe es nicht geschafft, das auch so anzunehmen, ja. Und dann habe ich versucht, noch etwas zu schlafen, war aber dazu viel zu aufgeregt natürlich, weil es ja für mich einfach eine aufregende Situation war. Und wir haben uns dann entschieden, dass wir einen Einlauf machen und gesagt, getan. Das hat dann die Wellen wieder ein bisschen in Fahrt gebracht. Und die sind dann auch etwas knackiger geworden. Und da haben wir dann auch kurz davor schon die Hebamme kontaktiert und gesagt, dass jetzt die Wellen mehr werden. Und die hat sich dann schlussendlich auf den Weg gemacht, ist dann circa um 5 Uhr früh auch da gewesen. Genau.
Okay, wie ging dann der Tag weiter?
Die Wehen oder Wellen waren bis dahin ja noch nicht irgendwie voll schlimm, aber trotzdem schon zum Teil sehr, sehr knackig. Und ich habe dann, als die Hebamme circa 1 bis 2 Stunden da war, mal gefragt, ob wir nicht doch mal nachschauen können, ob der Muttermund schon offen ist, weil ich einfach mal, ich war ja trotzdem schon lange wach, ja, und war schon ziemlich erschöpft und brauchte einfach mal so einen Stand der Dinge, genau. Und sie hat dann gesagt, ja, warten wir noch ein bisschen lieber, nicht, dass dann eine Enttäuschung ist oder so, weil der Muttermund doch noch nicht so weit offen ist. Und ich habe gesagt, bitte machen wir es einfach, weil ich will es wissen. Und da waren halt die Wellen dann auch schon sehr schmerzhaft und nicht mehr so leicht auszuhalten wie zu Beginn. Und da habe ich dann auch gecheckt, dass die Geburt jetzt losgeht. Das war so der Punkt, wo ich wusste, okay, jetzt kann ich darauf vertrauen. Ja, und sie hat dann nachgeschaut und dann war halt nicht anders zu erwarten, das ernüchternde Ergebnis von circa 1 bis 2 Zentimeter. Und ich dachte, Schande, wie soll ich das nur durchstehen, wenn das jetzt schon so schlimm ist und was kommt da noch auf mich zu? Also das war echt so ernüchternd und sehr demotivierend, ja.
Welche Tools hast du benutzt für die Schmerzverarbeitung?
Also ich habe da mit Atmung gearbeitet, auch zum Teil diese Atmung, die man auch von Hypnobirthing kennt, und sehr viel mit Affirmationen. Also auch Affirmationen, die ich in der Schwangerschaft für die Geburt schon vorbereitet habe. Und ich habe mir auch meine Karten aufgehängt und ich habe mir auch eine Geburtskerze in der Schwangerschaft gemacht, selbst bemalt. Und die habe ich natürlich auch bei Geburtsbeginn angezündet und die habe ich dann sehr, sehr oft angeschaut und die hat mir echt viel Kraft gegeben. Also das Feuer und ich habe halt auf der Geburtskerze die 4 Elemente auch drauf gebracht und das war so ein Kraftpol irgendwie und eben auch die Affirmationen, wo auch Vertrauen ein ganz großer Punkt war und loslassen. Ich habe dann immer gesagt, loslassen und ja, das hat halt alles voll gut geholfen irgendwo. Aber es hat dann schon auch Wellen gegeben, da wo ich nicht mehr wusste, wie ich damit umgehen soll, weil es halt trotzdem schmerzhaft war, ja. Und ich meine, Geburt ist halt auch schmerzhaft und darf auch so sein. Und ja, wenn man da halt die richtigen Leute bei der Hand hat und mein Team war echt super engagiert und hat genau gewusst, wann ich was brauche. Und ja, die haben mich da echt super drüber getragen, dann über jede nicht so gut auszuhaltende Welle.
Es hat ja dann noch den ganzen Tag gedauert, bis deine Tochter kam. Wann wusstest du, okay, jetzt ist es wirklich so weit, dass sie kommt?
Ja, also sie ist um 13 Uhr gekommen, also nicht erst am Abend, sondern Gott sei Dank schon gegen Mittag oder kurz Nachmittag. Es hat dann einen Punkt gegeben, wo ich als Doula auch gelernt habe, es gibt so einen Punkt, wo die Frauen auf einmal so irgendwie weg zu sein scheinen, so total in ihrer Geburtswelt. Und ich habe den Punkt irgendwie selber nie so gespürt. Rückblickend weiß ich aber, dass das der Punkt war, wo ich dann quasi fast schon in die Badewanne gezwungen wurde, weil sie gesagt haben, geh jetzt da rein, du wirst sehen, das Wasser, das Warme wird dir gut tun. Ich wollte das vorher überhaupt nicht. Also habe mich da auch ein bisschen quergestellt, habe es dann doch getan und habe dann gemerkt, ja, es tut wirklich gut, ja. Und bin dann halt so im Vierfüßler am Badewannenrand gehängt auf meinen Mann, der ist bei mir gekniet. Und das war so der Punkt, wo ich echt voll gut mit den Wellen klarkam. Also mit der Atmung Ich konnte die gut veratmen und es, natürlich war es schmerzhaft, aber es war voll in Ordnung. Und da war ich so in meinem Space irgendwie drin. Und ja, auf einmal habe ich gemerkt, boah, ich muss sofort aus der Wanne raus. Irgendwie zieht es in den Oberschenkeln, da passt, also passen, es hat alles gepasst, aber es passt nicht mehr in der Badewanne. Es war absolut nicht mehr auszuhalten. Ging sofort raus, nicht mal fertig abgetrocknet, ab ins Bett. Habe mich dort dann in den Vierfüßler begeben. Da war es dann wieder ein bisschen schwieriger und dann ist endlich die Fruchtblase geplatzt. Und da habe ich dann gemerkt, okay, jetzt wird's ernst. Also jetzt bin ich, glaube ich, so in der letzten Phase, in der Austreibungsphase angelangt, weil ich echt sofort so nach dem Platzen der Fruchtblase diesen Pressdrang spürte. Und ja, ich wusste halt auch nicht recht, darf ich schon pressen oder nicht? Und das rechne ich meiner Hebamme so hoch an. Sie hat gesagt, vertrau deinem Körper, er redet eh mit dir, er weiß, was er macht und mach einfach das, was sich für dich richtig anfühlt. Und das habe ich gemacht und habe echt voll in mich reingespürt, habe nicht gleich voll mitgepresst oder so, sondern ich habe gemerkt, zum Anfang der Wehe war es so ein Schieben und am Schluss war es halt wirklich so ein richtiges Pressen. Aber ich wusste, wenn ich jetzt von Anfang an voll mitpresse, dann wird das nicht sehr gut ausgehen. Ja, also der Körper hat voll mit mir kommuniziert und es war richtig, richtig magisch.
Ja. Sehr schön. Das heißt, sie ist dann auf dem Bett im Vierfüßlerstand gekommen?
Genau. Ja, voll. Ja, es war nicht ganz der Vierfüßler, weil meine Wehenkraft zum Schluss dann ein bisschen nachgelassen hat, leider. Also es war dann so, die Hebamme hat dann meinen Bauch nochmal massiert, um die Wehen nochmal anzuregen. Hat echt gut geholfen. Also vielleicht auch ein Skill zum Mitgeben, Bauch einfach massieren. Wenn die Wehen mal nicht mehr so stark sind, ist super, super stimulierend. Und habe dann den Fuß nach vorgegeben, um einfach im Becken noch mehr Platz zu machen. Und da ist sie dann so rausgeflutscht und es war ja einfach eigentlich einer der schönsten Momente in meinem Leben und unfassbar irgendwie. Ich konnte es tagelang, wochenlang echt nicht glauben, dass ich das geschafft habe, nach 2 Kaiserschnitten mit meiner Vorgeschichte und das noch zu Hause. Also es war so, ja, wow. Genau.
Wo waren deine großen Töchter während der Geburt? Sind die dann kurz darauf dazugekommen?
Also ich habe mir das immer offen gehalten, wo sie sind, konnte mir auch gut vorstellen, dass sie einfach dabei sind. Wie dann aber die Geburt losging und wie wir eben draußen bei den Pferden waren am Abend, hatte ich das Gefühl, dass ich gerne für mich und mit meinem Team bin und nicht die Kinder dabei habe. Und somit wurden die dann mit der Oma nach Hause geschickt und die dürfen da dann Übernachtungsparty feiern.
Das heißt, sie sind dann erst später dazugekommen?
Genau, ich glaube so am Abend nach der Geburt. Also die Kleine ist eben um 13 Uhr Nachmittag geboren und ich glaube so um 17 Uhr waren sie dann da, genau.
Wie lange ist deine Hebamme noch geblieben? Hattest du irgendwelche Geburtsverletzungen, die versorgt werden mussten?
Ich hatte nur leichte Platzwunden. Und sonst eigentlich gar keine Verletzungen. Ich merkte einfach, dass mir die Stabilität in der Mitte total gefehlt hat. Also vielleicht da auch noch ein Tipp an alle Mamas da draußen, Beckenbodentraining schon in der Schwangerschaft vielleicht ein bisschen zu machen, einfach um die Körpermitte zu stärken, damit man sich nachher nicht so nicht in der Mitte fühlt. Ich finde da keine anderen Worte dazu.
Ja, du hast gerade Platzwunden gesagt, du meinst so Schürfungen.
Ja, genau. Ich hab nämlich meine Hebamme gefragt, weil sie gesagt haben, also meine Nachbetreuungshebamme, was eigentlich Schürfwunden sind, weil man kann sich das ja nicht so vorstellen, wie wenn ich mich jetzt irgendwo am Boden aufschürfe, sondern es ist eher so durch diese Anstrengung eigentlich ein Platzen. Also eigentlich sind es Platzwunden, darum nenne ich es jetzt so irgendwie.
Ja, genau. Du hast gerade schon gesagt, du hattest dann natürlich eine Nachsorgehebamme, weil deine Hebamme ist dann kurz nach der Geburt auch wieder abgereist. Genau. Du hattest auch einen Kardiologen, der nochmal dein Herz gecheckt hat. Wie hat dein Umfeld darauf reagiert, dass du dann gesagt hast, ich habe das Kind übrigens zu Hause bekommen?
Ja, also die wenigsten wussten ja Bescheid, dass dieser Weg mein Plan war oder unser Plan war. Ich wollte mir da einfach nicht irgendwie negative Gedanken oder negative Sprüche in der Schwangerschaft anhören müssen. Und darum habe ich es relativ für mich behalten und nur wenigen erzählt. Und ja, die meisten waren halt natürlich, das kommt halt immer darauf an, wo die Menschen im Leben stehen. Sind die eher ein bisschen systemkritischer oder gehen sie voll im System auf und voll mit? Je nachdem, so haben sie halt dann reagiert, ja. Also die einen waren so, boah, schon gescheit gefährlich und traust dir schon da was und war ja voll riskant und keine Ahnung was. Und die anderen, boah, du kannst so stolz auf dich sein. Ich meine, was du da geschafft hast, ich hätte mir das nicht getraut. Und ja, so und so, also total zweigeteilt eigentlich. Genau.
Ja, das kann ich mir vorstellen, dass es da unterschiedliche Meinungen dann gibt. Dein Herz war vollkommen in Ordnung.
Ja.
Das heißt, genau. Auch deine Tochter jetzt kannst du problemlos stillen.
Ja, richtig.
Liebe Sabrina, vielen Dank erstmal, dass du das mit uns geteilt hast. Für Frauen, die schon zwei Kaiserschnitte hatten und sich trotzdem eine vaginale Geburt wünschen, sei es im Krankenhaus oder zu Hause, hast du vielleicht noch ein paar Tipps, denen du denen mitgeben könntest?
Ja, sehr gerne. Also am allerwichtigsten ist einfach mal recherchieren und Geburtsgeschichten von Menschen, von Frauen wie mir anhören und einfach wirklich nicht nur die Seite vom Krankenhaus zu sehen, sondern auch eben die andere Seite, wo es halt doch immer wieder und immer öfter funktioniert, dass man diesen Weg geht. Und man muss sich halt auch trotzdem vor Augen halten, dass das Krankenhaus sehr auf Sicherheit bedacht ist, was ja auch schön ist, aber was halt auch in vielen Fällen nicht optimal ist. Und da einfach immer wieder hinterfragen. Ihr Frauen da draußen, hinterfragt einfach alles, vor allem wenn es um Geburten geht, recherchiert und bitte bereitet euch gut auf eine Geburt vor. Denn so wie ich halt damals in der zweiten Schwangerschaft dachte, ja, das Hypnobirthing, das passt perfekt und ein Geburtsvorbereitungskurs vielleicht noch, das reicht. Nein, es reicht nicht. Das ist einfach viel zu wenig Wissen, was wir da dann haben. Wir brauchen mehr Wissen, um wirklich in unser Urvertrauen, in unsere weibliche Kraft wieder zurückzufinden. Und genau, das ist einfach das Wichtigste. Und die Ernährung. Also bitte nicht essen, was ihr wollt in der Schwangerschaft, sondern gerade da in der Schwangerschaft geht es echt darum, so viel gesund wie möglich zu essen und um eben einfach allen möglichen Krankheiten, die es halt einfach gibt, vorzubeugen. Sei es jetzt Präeklampsie oder Zucker oder was auch immer. Das ist echt eines der wichtigsten Dinge. Genau.
Super, vielen Dank. Du bist gerade noch in Babypause, aber wirst sicherlich auch wieder als Doula arbeiten. Die Frauen, die dann gerne mit dir in Kontakt treten möchten, können ja einfach mich kontaktieren und ich gebe dann deinen Kontakt weiter.
Ja, sehr gerne. Bin auch auf Instagram zu finden unter sabrina.dularina.
Das werde ich noch mit in den Shownotes verlinken. Auf jeden Fall vielen lieben Dank. Ich wünsche dir und deiner Familie weiterhin alles Liebe.
Vielen Dank auch.
Das waren die Geburtsgeschichten von Sabrina. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer freue ich mich über deine Unterstützung. Du kannst den Podcast finanziell unterstützen, damit er weiterhin kostenlos für alle bleibt. Und zwar auf buymeacoffee.com/Geburt oder mir eine Bewertung hinterlassen auf Spotify oder Apple Podcast. Darüber freue ich mich immer sehr und es hilft mir einfach in den Podcast-Rankings etwas höher zu rücken. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.